Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 3. Und wir wollen heute gemeinsam über einen einzigen Vers nachdenken, und zwar den 11. Vers. Ich lese uns diesen Vers. Jesus Christus sagt hier zu der Gemeinde in Philadelphia: Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. So, dieser einzige Vers, diese Ermutigung des Herrn Jesus, diese wunderbare Verheißung, die auch hier gegeben wird, und auch, ja, man kann sagen, Ermahnung. Hier wird die Gemeinde in Philadelphia, die ja in keiner Weise ein negatives Wort aus dem Munde Jesu hört, noch einmal ermahnt, wachsam zu sein. Lass mich als Einleitung noch einmal erwähnen, was wir gemeinsam schon herausgefunden haben, nachdenkend über die Sendschreiben oder studierend die Sendschreiben. Das Buch der Offenbarung, wie wir das heute in unseren Händen haben, es wurde ja auf eine Rolle geschrieben, und es war nur eine Rolle gewesen. Es war, wir würden heute sagen, so etwas wie ein Rundbrief. Aber während heute es Hunderte von Rundbriefen gibt, die verteilt werden, Offenbarung war nur in einer Rolle geschrieben, und dann wurde die Offenbarung zu einer Gemeinde geschickt, das war Ephesus. Es wurde öffentlich vorgelesen, was dort steht, und dann wurde die Rolle zusammengerollt und zu der anderen Gemeinde weitergegeben. So der Hinweis, und das ist sehr interessant, einmal darüber nachzudenken. Ja, stellt euch mal vor, in jeder der sieben Gemeinden wurde laut vorgelesen, was wir hier in der Offenbarung finden, in den Sendschreiben, aber auch dann später, diese Dinge, die gesagt werden. So jeder, der zugehört hat, der wusste nach dem öffentlichen Vorlesen dieser Rolle oder dieses Buches, wie es um den geistlichen Zustand der Gemeinde bestellt war. Ja? Nicht nur seiner eigenen Gemeinde, sondern auch der anderen Gemeinden. So der geistliche Stand der Gemeinde wurde durch Jesus, der ja die Gemeinden kennt, sind seine Gemeinden, der die Herzen der Gläubigen kennt, offengelegt. Jeder konnte es wissen. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass ebenso wie Jesus um den geistlichen Zustand einer Gemeinde Bescheid weiß, er ganz genau auch Bescheid weiß um den geistlichen Zustand unseres Lebens. Hebräer 4, Vers 13, hier wird uns Folgendes versichert. Und kein Geschöpf, das Wort, was hier gebraucht wird, heißt eigentlich nichts in der ganzen Schöpfung. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. So Jesus weiß ganz genau, ob wir unser Leben ihm wirklich anvertraut haben. Jesus weiß ganz genau, ob wir im aufrichtigen Gehorsam ihm gegenüber leben oder nur etwas vorspielen. So das ganze Vorspielen, das bringt nichts. So der andere Gedanke im Zusammenhang der Realität, dass die Offenbarung an die Gemeinden der damaligen Zeit gerichtet wurde, ist dieser. Und dieser Gedanke ist auch faszinierend für uns, aber ebenso auch ermutigend. Und es bringt uns ins Nachdenken. Die Gläubigen, die in der Gemeinde dem zugehört haben, was vorgelesen worden ist aus dieser Rolle der Offenbarung. Ja? Es waren ja keine Spezialisten der Theologie. Es waren keine Bibellehrer gewesen. Es waren keine Professoren der Theologie gewesen. Es waren ganz schlichte Menschen in der Gemeinde gewesen. Und das wurde einfach angenommen. Jesus nimmt es an, dass diese Dinge, die gesagt sind in der Offenbarung, diese Menschen schon richtig einordnen konnten. weil sie wahrscheinlich in dieser Weise auch gelehrt worden sind. Wir sagten, dass ein großer Teil dessen, was hier in der Offenbarung vorzufinden ist, die Bilder, die gebraucht werden, in dem Alten Testament zu finden sind. So, die Gläubigen der Gemeinden damals, sie wurden in dem Alten Testament oder sie waren im Alten Testament gelehrt. So, wer immer von den Aposteln da gewesen ist und sie unterrichtet hat, er hat gute Arbeit geleistet. So, ihnen wird nichts erklärt, was hier zum Beispiel ab Kapitel 4 auch steht in Bezug zu dem, was geschehen wird. Das ist erstaunlich. So, ich will mit diesem Gedanken gar nicht weitergehen, sondern ich will hier stehen bleiben und noch einmal den 11. Vers für uns lesen. Und während ich das tue, überlegt einmal, was die Gläubigen damals in Philadelphia denn verstanden haben, als sie das Wort des Herrn Jesu hörten. Ich lese noch einmal den 11. Vers. Jesus sagt, siehe, ich komme bald. So, was denkt ihr, was die Gläubigen verstanden haben? Insgesamt 5-mal sagt Jesus in dem Buch der Offenbarung, ich komme bald, siehe, ich komme bald. 2-mal in den Sendschreiben. Und 3-mal in Kapitel 22. Und wir wissen, Kapitel 22 ist das letzte Kapitel der Offenbarung. Und das Wort, das mit bald übersetzt wird in unseren Bibeln, beschreibt einen Umstand, hört mal genau hin, es beschreibt einen Umstand, sagen uns die Wort- oder die Griechisch-Spezialisten, die sich mit der griechischen Sprache auseinandersetzen, die sagen, dieses Wort bald beschreibt einen Umstand, der nicht vorhergesagt werden kann. So, das ganze Datum setzen, wann Jesus kommt, ist Blödsinn, weil der Text schon sagt, das können wir nicht machen. Und wir kennen auch andere Stellen aus der Heiligen Schrift, wo ganz deutlich gesagt wird, niemand weiß die Stunde. So, warum tun es die Menschen immer und immer wieder? Ich denke, sie lesen das Wort nicht. So, es ist ein Umstand, der nicht vorhergesagt werden kann, noch verlängert wird. Das heißt, der Zeitpunkt steht fest. So, was haben also die Gläubigen damals in der Stadt Philadelphia, und nicht nur Philadelphia, sondern die anderen Gemeinden ja auch. Dort wurde ja auch das Gleiche vorgelesen, was Philadelphia galt. Was haben sie verstanden? Sie haben verstanden, unser Herr kommt. Und in dieser Erwartung, dass der Herr Jesus kommt, sollte die Gemeinde damals schon leben, umso mehr gilt das für uns heute. So leben wir in dieser Erwartung. Jesus sagt, sieh, ich komme bald. Und heute habe ich ausnahmsweise mal, interessanterweise, die Luther-Übersetzung zitiert. Schaut mal in euren Übersetzungen, was da wirklich steht. Die Luther-Übersetzung übersetzt ein sehr, sehr wichtiges Wort, was ich in der Elberfelder nicht gefunden habe, zumindest von 1905, Elberfelder 1905. Und das ist das Wörtchen siehe. Und das Wörtchen siehe muss mit einem Ausrufezeichen versehen werden. Das finde ich in der Elberfelder nicht. Aber warum ist dieses Wörtchen so wichtig für uns? Und warum muss es mit einem Ausrufezeichen versehen werden? Ihr Lieben, es ist so, weil es hier um eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit geht. Es geht um die Wiederkunft des Herrn Jesu. Jesus selbst sagt zu seiner Gemeinde in Philadelphia, er sagt es auch zu uns, siehe oder passt auf. Nun, ich sage uns nichts Neues, wenn ich behaupte, dass man das Kommen des Herrn Jesu in dem Drumherum des Lebens, des Alltags, schnell aus den Augen verlieren kann. Mir geht's so, ich weiß das. Und alle möglichen Dinge in unserem Leben sind sehr schnell, sehr wichtig und das Wichtigste wird vergessen. Und genau das sehe ich bei vielen Christen heute und manchmal entdecke ich das auch bei mir. Leider. Sehr viele Gemeinden heute und auch sehr viele Christen heute müssen genau das hören und auch beherzigen. Siehe, pass auf, seid aufmerksam. Warum? Jesus selbst sagt, ich komme bald. Nun, seitdem ich das Vorrecht habe, hier in der Gnadenbaptistengemeinde zu dienen, das sind schon über 20 Jahre, habe ich immer wieder über die Wiederkunft Jesu Christi gesprochen und gepredigt. Und eine und der andere wird denken, naja, Pastor, seit 22 Jahren predigst du darüber und wir sind immer noch hier. Überlegen wir einmal. Das, was wir hier lesen als Wort des Herrn Jesu, wird als erstes einer Gemeinde gesagt, die vor ungefähr 2000 Jahren in der Stadt Philadelphia sich versammelt hat. Das bedeutet, es war für diese Gemeinde und Gemeinden der damaligen Zeit aktuell gewesen, was Jesus sagt. Um wie viel aktueller muss es uns oder für uns heute als Gemeinde des Herrn Jesus sein, leben 2000 Jahre später? Das verstehen wir. Überlegen wir weiter. Ihr Lieben, wessen Perspektive wird hier angesprochen, wenn bald gesagt wird? Ist es die Perspektive des Apostels Johannes als Mensch, der die Offenbarung niederschreibt, oder ist es die Perspektive Jesu als Gott, der die Offenbarung diktiert? Für den 1000 Jahre wie ein Tag sind. Ist diese Perspektive wichtig? Ihr Lieben, wenn Jesus die Offenbarung weitergibt, dann ist seine Perspektive wichtig und nicht die des Menschen Johannes. Da ist mehr als das. Es ist uns allen bewusst, dass ein Wort, was dieselbe Schreibweise hat, jetzt im Deutschen, im Englischen gibt es genauso diese Worte, und wenn man das Wort auch in der gleichen Weise ausspricht, ja, es kann mehrere Bedeutungen haben. Ja? Nehmen wir zum Beispiel das Wort Tor. Ja? Das Wort Tor könnte entweder eine breite Tür meinen, es könnte ein Fußballtor sein oder Fußballtor meinen, es könnte aber auch von einem törichten Menschen sprechen. Es wird in der gleichen Weise geschrieben, es wird in der gleichen Weise ausgesprochen, es meint, hat aber verschiedene Bedeutungen. So, und der Zusammenhang des Satzes zeigt dann, wie das Wort dann auch verstanden werden muss. Und ähnlich ist das auch in unserem Text. Das Wort, das in unseren Übersetzungen mit bald wiedergegeben wird, ist das griechische Wort tachu, ja, und es stammt von dem Wort tachos ab, und das hört sich für einen jeden, der ein Auto fährt, sehr bekannt an. Ein wichtiges Messinstrument in einem Auto ist der Tachometer, das wissen wir. Und der Tachometer ist Geschwindigkeitsmesser, eigentlich ist es der Drehzahlmesser. Es misst die Geschwindigkeit, mit der der Motor dreht. Ja? Drehzahlmesser. Und deshalb, wir verstehen, bezieht sich das Verständnis der Aussage in Vers 11 eigentlich auch auf die Schnelligkeit der sich entwickelnden Ereignisse oder Ereignisses. Hier wird von einem Ereignis gesprochen, und das ist die Wiederkunft des Herrn Jesu für seine Gemeinde in der Entrückung. Und hier ist eine Parallelstelle, die ich uns vorlesen will, wo dasselbe Wörtchen bald gebraucht wird, aber mit schnell übersetzt wird. Johannes 11, 29. Vor der Auferweckung des Lazarus, Jesus geht langsam um die Familie, Trauerfamilie zu besuchen. Und Maria hört, dass Jesus kommt. Und Folgendes wird gesagt, Johannes 11, 29, als jene, Maria, es hörte, dass Jesus am Kommen ist, steht sie schnell, nicht bald, schnell, genau das gleiche Wort. Sie steht schnell auf und geht zu ihm. Ja? So, Jesu Kommen für seine Gemeinde in der Entrückung wird schnell stattfinden. Das ist der Hinweis. Wird schnell vor sich gehen. Es wird eine flotte Angelegenheit sein. Woher wissen wir das? Auch 1. Korinther 15, 51, 52. Ich lese uns diesen Vers. Ihr könnt gerne aufschlagen, diesen Vers in euren Bibeln. 1. Korinther 15, 51, 52. Der Apostel Paulus schreibt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir haben darüber gesprochen. Der Apostel Paulus in seinen Briefen hat insgesamt 8 Geheimnisse, die er an der Gemeinde weitergibt. Ja, und dieses Geheimnis braucht nicht mehr ein Geheimnis für uns zu sein, weil der Apostel Paulus dadurch, dass Gott es ihm offenbart hat, uns erklärt, was diese Geheimnisse, Mysterien sind. Ja, sehe, ich sage euch ein Geheimnis oder Mysterium. Was ist es? Er sagt, wir werden zwar nicht alle entschlafen, so wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu. So, das Wort, was hier gebraucht wird an dieser Stelle, spricht von der Plötzlichkeit des Ereignisses. In einem Nu ist das Wort Atomos. Unser Wort Atom kommt aus diesem Wort oder hat zur Grundlage dieses Wort aus dem Griechischen. Der Apostel Paulus bleibt aber nicht stehen. Er sagt, in einem Augenblick, in einem Nu, in einem Augenblick, zweimal betont er die Schnelligkeit des Ereignisses. Bei der letzten Posaune, den Posaunen, wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. So, ich würde denken, dass wir das ganz gut verstehen, was Jesus hier sagt in Vers 11. Ja? Ebenso wie die Gemeinde in Philadelphia es auch gut verstanden hat, als sie gehört haben, es also ihnen vorgelesen wurde, siehe, ich komme bald. Sie haben es verstanden und wir müssen es auch verstehen. So, und wir schauen noch einmal in den Text. Was sagt Jesus, was angesichts dieser Wahrheit, dass er bald kommt und dass das Ganze sich so schnell abwickeln wird mit der Entrückung, mit der Verwandlung unserer Leiber, was ist wichtig? Jesus sagt, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und hier sagen einige Bibellehrer, einige Menschen, aha, hier haben wir einen Hinweis darauf, dass man sein Heil verlieren kann, dass man seine Errettung verlieren kann. Und das, wie gesagt, tatsächlich so, wie manche diesen Begriff Krone, eigentlich Siegeskranz an dieser Stelle interpretieren. Sie sagen, es ist die Erlösung, es ist das Heil. Lasst uns gemeinsam überlegen, ob das wirklich so ist. Es gibt eine sehr, sehr wichtige Regel, habe ich gehört, bei den Hausmaklern oder Real Estate Menschen. Und diese Regel ist zusammengefasst in drei Worten. Und das heißt, diese Regel heißt Location, Location, Location. Sehr einfach, ja? Wenn der Ort, wo das Haus gebaut ist, wenn die Location stimmt, wird schnell verkauft. Location, Location, Location. Und ihr Lieben, genauso gibt es eine sehr, sehr wichtige Regel bei der Auslegung der Heiligen Schrift der Bibel. Und diese Regel heißt Zusammenhang, Zusammenhang, Zusammenhang. Zuerst schauen wir auf den nahen Zusammenhang, sehen wir irgendwo in dem Abschnitt, in dem wir das lesen, ein Wort, bestimmtes Wort lesen und uns dieses Wort unbekannt ist, ob das Wort erklärt wird. Der nächste Zusammenhang ist dann der Zusammenhang des Kapitels, dann des Buches und dann der ganzen Heiligen Schrift und so weiter. Zusammenhang ist sehr, sehr wichtig. Und das ist die Frage, die wir haben müssen angesichts dieses Wortes, Krone oder Siegeskranz. Wird irgendwo in der Heiligen Schrift der Siegeskranz oder die Krone dem Heil eines Menschen gleichgesetzt? Wenn nicht, was bedeutet der Siegeskranz? Wir schauen in den Textabschnitt des dritten Kapitels und sehen, wir sehen nach, ob irgendetwas darin gesagt wird im Zusammenhang mit der hier genannten Krone. Und wir finden einen, ich denke, sehr wichtigen Hinweis in Vers 8. Wenn Jesus positiv von den Werken der Gemeinde in Philadelphia spricht. Könnte das die Krone sein? Die Werke, die guten Werke der Gemeinde? Möglich. Wir schauen weiter und jetzt nehmen wir den Zusammenhang des ganzen Briefes. Wird dieses Wort noch gebraucht in der Offenbarung? Krone, Siegeskranz. Es wird. Ja, achtmal wird dieses Wort Krone in der Offenbarung gebraucht. Und das Interessante ist, dass in der Ewigkeit die heiligen Menschen, die durch die Wiedergeburt in die Ewigkeit gekommen sind, eine Krone tragen. Ja? Wir schließen daraus, dass Krone oder Siegeskranz etwas ist, was die Gläubigen anscheinend in die Ewigkeit mitnehmen. Da ist noch mehr. Es wird gesagt, ihr könnt das gerne aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 4, Vers 10. Dort wird von 24 Ältesten gesprochen, die ganz klar zu den erlösten Heiligen gehören, die im Himmel sind. Es ist keine Rede von Engeln, hier ist die Rede von erlösten Menschen. Was machen sie? Sie beten Gott an. Wie beten sie Gott an? Sie nehmen ihre Kronen und werfen diese Kronen zu Füßen Gottes hin. Ja? Und ihr Lieben, was immer das bedeutet, eins muss uns deutlich werden, die Krone im Zusammenhang dessen, was die Offenbarung sagt, kann nicht das Heil sein. Die 24 Ältesten sind in ihrem Herrlichkeitsleib in der Ewigkeit. Warum würden sie ihre Errettung, ihr Heil zu den Füßen Gottes werfen? Das macht keinen Sinn. So, wir schauen jetzt in einen weiteren Zusammenhang, und zwar im Zusammenhang des Neuen Testaments, ob irgendwo von Kronen, Siegeskränzen die Rede ist. Und wir stellen fest, ja, das Neue Testament spricht von Kronen und Siegeskränzen. Vor etlicher Zeit haben wir über diese Wahrheit nachgedacht, im Zusammenhang eben des Studiums der Kronen. Ich will heute Morgen nur ganz kurz das wiederholen, was wir seinerzeit ausführlich betrachtet haben. Die Bibel sagt, oder das Neue Testament spricht von 5 verschiedenen Kronen oder Siegeskränzen, die ein Gläubiger haben kann, die einem Gläubigen gegeben werden. Ganz kurz will ich diese noch einmal erwähnen und ein bisschen diese Wahrheit erweitern im Zusammenhang der Schrift. 2. Timotheus 4, Vers 8 spricht von der Krone der Gerechtigkeit. Ja, der Apostel Paulus sagt Folgendes. Er sagt, fortan liegt mir bereit. Und ich finde das so faszinierend. Der Apostel Paulus sagt nicht, oh, ich vermute, oh, ich hoffe, oh, ich denke oder ich bete dafür. Paulus sagt, fortan liegt mir bereit. Er ist sich sicher. Er ist ganz sicher, dass er diese Krone kriegt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Die Rede ist von der Wiederkunft des Herrn Jesu für seine Gemeinde. Und er sagt nicht mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Aha. So, die Krone der Gerechtigkeit wird solchen gegeben, die den Worten der Heiligen Schrift nach die Erscheinung des Herrn Jesu lieb haben. Und der Apostel Paulus war sicher, dass er die Erscheinung des Herrn Jesu lieb hat, weil er Jesus liebte, weil er sein Leben für Jesus gelebt hat. Deshalb kann er sagen, fortan liegt mir bereit. Deshalb war er sich sicher. Warten wir auf die Erscheinung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Leben wir in dieser Bereitschaft, dass er jeden Moment kommen kann? Jeder muss diese Frage für sich selbst beantworten. 1. Korinther 9, 25, 27 hier wird von einer anderen Krone gesprochen. Es spricht von einer unvergänglichen Krone. Ja, es ist eine andere Krone. Und diese Krone wird solchen Menschen, Christen gegeben, die selbst diszipliniert ihr Glaubensleben leben. Der Apostel Paulus sagt Folgendes. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, und er spricht von den Olympischen Spielen, überlegt einmal, was die Sportler, die bei den Olympischen Spielen mitmachen wollen, was sie alles aufgeben, was für ein Leben der Entbehrung und der Hingabe sie für diesen Wettkampf leben. Manche gehen so weit, dass die Medikamente nehmen, sich dopen. Ja, die drehen völlig durch. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Ja, er lebt ein Leben der Entbehrung nur für diese Olympischen Spiele. Jene, also es geht um die Sportler, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen. Ihr Lieben, wer spricht denn heute noch von Olympiasiegern, sagen wir vor 30 Jahren? Wer spricht von ihnen noch? Es ist ein vergänglicher Siegeskranz. In der Zeit, oh ja, vor 30 Jahren war das eine bedeutende Sache. Aber heute? Und dann sagt der Apostel Paulus, wir aber einen unvergänglichen. Wir bekommen einen unvergänglichen Siegeskranz, wenn wir ebenso enthaltsam in allem, das heißt konzentriert leben als Christen. Dann bekommen wir diese unvergängliche Krone. Es spricht von einem Christen, der in Selbstdisziplin sein Leben als Christ lebt. So, wir müssen uns fragen, wie sieht es aus mit unserem Gebetsleben? Ja? Lesen wir die Bibel regelmäßig? Wie sieht es mit unserer Hingabe an Jesus Christus aus? Ja? Leben wir geistlich gesehen, ein selbstdiszipliniertes Leben als Menschen, die zu Jesus gehören, als Menschen, die behaupten, dass sie Jesus lieb haben? Wenn ja, dann ist diese unvergängliche Krone für uns. Sie wartet auf uns. 1. Thessalonicher 2, Vers 19 spricht von einer anderen Krone, und zwar von der Krone des Ruhmes. Der Text ruft uns zu, oder der Apostel Paulus sagt, denn was ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft, wieder der Hinweis auf die Wiederkunft des Herrn Jesu oder auf das Preisgericht? Und wir sehen hier, dass diese bestimmte Krone des Ruhms solchen zuteil wird, die andere Menschen zu Jesus Christus bringen. So haben wir je einen Menschen zu Jesus führen können. Das ist eine gute Sache, wunderbare Sache, die Lohn mit sich bringt. Es ist schon erstaunlich zu sehen, dass die Bibel über Kronen, über diese Siegeskränze manches zu sagen hat, ja? 1. Petrus 5, Vers 4, es geht ja weiter. Es spricht von der unverwelklichen Krone der Herrlichkeit. Siegeskranz versprochen? Die Heilige Schrift zeigt es, diese Krone oder Siegeskranz wird solchen versprochen, die als Älteste in der Gemeinde treu dienen. Das Wort Gottes sagt Folgendes: Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, wiederum die Wiederkunft Jesu Christi wird hier angesprochen und dann das Preisgericht. Und wenn der Erzhirte offenbart geworden ist, so werdet ihr, ihr Lieben, ich sage das immer wieder, es ist nicht nur wichtig, was die Heilige Schrift sagt. Es ist sehr wichtig zu wissen, wem sagt die Heilige Schrift was? So, wer ist ihr? Und der Zusammenhang zeigt uns, es sind nicht die Christen allgemein gemeint, sondern die Ältesten in der Gemeinde, die Diakone in der Gemeinde, sind die Diener in der Gemeinde. So werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Auch hier lesen wir nicht vermutlich oder vielleicht. Ihr werdet, sagt das Wort Gottes. Jakobus 1, Vers 12, Offenbarung 2, Vers 10, diese Stellen sprechen von der Krone des Lebens. Ja, und diese Krone wird solchen gegeben, die treu ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus bleiben, auch in der Verfolgung. Zu der Gemeinde in Smyrna sagt Jesus Christus Folgendes: Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Zukunft. Ich werde dir die Krone des Lebens geben. Zukunft. Wann wird das geschehen? Wir sagen, im Preisgericht. Und das ist sehr interessant zu sehen, was die Bibel sagt in Bezug zu den Kronen, wer sie bekommt. Und sie weist immer darauf hin, ja, was der Zusammenhang dieses Gebens der Kronen ist, Verleihen der Kronen ist. Es ist der Zeitpunkt, wenn Christus wiederkommt für seine Gemeinde. Es ist der Zeitpunkt, den wir als Preisgericht kennen in unseren Bibelstellen. Überlegen wir einmal. Ist es richtig, dass die guten Werke eines Christen den Christen begleiten werden in der Ewigkeit? Wir wissen das aus der Schrift, genauso ist es. Ja, ich lese einmal aus 1. Korinther 3, Verse 12 bis 14. Hier ist genau davon die Rede. 1. Korinther 3, 12 bis 14. So aber jemand auf diesem Grund baut. Okay, was ist der Grund? Der Grund ist Jesus Christus. Keinen anderen Grund kann jemand, nur auf Jesus Christus können wir unser Leben tatsächlich bauen. Nur durch Jesus Christus hat man den Zugang zu Gott, dem Vater. Es gibt keinen anderen Grund für das Heil, außer Jesus Christus und das, was er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Und nun sagt das Wort, so aber jemand auf diesem Grund baut Gold, Silber, edle Steine und dann geht's los, Holz, Heu, Stoppel. So wird eines jeglichen Werk, aha, hier geht es also um die Werke der Gläubigen, die auf dem Grund Jesus Christus bauen. Ja? So wird eines jeglichen Werk offenbar werden, der Tag, welcher Tag, wird's klar machen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir in diesem Preisgericht stehen und uns dann offenbart wird, dass diese Dinge, die wir getan haben, entweder aus selbstsüchtigen Motiven getan haben oder weil wir Jesus lieben. Dann, denn er wird durchs Feuer offenbar werden, und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Ja? Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut habe, so wird er Lohn empfangen. Und dieser Lohn sind die Kronen, von denen die Heilige Schrift spricht. Und nun verstehen wir auch, was die 24 Ältesten in der Offenbarung 4, Vers 9 und 11 eigentlich machen. Ja, wenn sie ihre Kronen zu Gottes Füßen werfen. Ja. Sie beten Gott an und das, was sie darzubringen haben als ein Dankeschön dem gegenüber, was Gott für sie getan hat, in ihn getan hat, sind ihre Werke, sind ihre Kronen, die sie zu Füßen Gottes bringen als Dankbarkeit, als Anbetung für Gott. Und lass mich nur so viel sagen. Die 24 Ältesten in der Offenbarung sind niemals Engel, es sind erlöste Menschen. Und als solche haben sie Kronen oder den Lohn ihrer Werke im Preisgericht erhalten. Und das, was sie damit machen, ist Gott anzubeten. Und das ist es, wie es scheint, ist das Einzige, was wir unserem Vater im Himmel, was wir unserem Heiland Jesus Christus als Dankeschön wirklich zurückgeben können für all das, was er getan hat für uns. Es sind die Siegeskronen, die uns gegeben werden in dem Preisgericht. Achten wir, ich denke, das ist ganz genau das, was wir auch tun werden, ja, wenn wir in der Ewigkeit vor Gott stehen. Und stellt euch vor, wir haben nichts zu bringen. Wir haben nichts. Die anderen bringen die Kronen da und wir haben nichts. Welch eine Beschämung wird das sein? So, wir haben ja ein wunderbares Bild vor unsere Augen gestellt von der Realität in der Ewigkeit, ja, und diese Realität, dieses Verständnis, dass das die absolute Wahrheit ist, weil es in dem Worte Gottes steht, sie muss uns ja anspornen, richtig zu leben für Jesus Christus. Deshalb überlegen wir einmal. Das Wort Gottes versichert uns ganz, ganz klar in Römer 14, Vers 10. Wir werden alle wieder. Wer ist wir? Nun ja, der Apostel Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Rom, so wir sind Christen. Das ist die Gemeinde. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi. Ein besonderes Wort wird hier gebraucht und das Wort ist nicht der Hinweis auf den großen weißen Thron, wenn Jesus jeden Menschen richten wird. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist Bema. Und Bema, deshalb wird das als Richterstuhl Christi übersetzt. Es ist ein Thron oder ein Thron kann man sagen, bei dem oder von dem aus die Siegeskränze verteilt wurden bei den Olympischen Spielen. So wird das im Griechischen gebraucht. So, die Rede ist ganz klar vom Preisgericht, durch das die Christen gehen müssen. Ja? Und so ist es auch mit unserem Text hier in Offenbarung 3, Vers 11. Er spricht von dem Preisgericht, das stattfinden wird nach der Entrückung der Gemeinde. Davon haben wir letzten Sonntag gesprochen oder nachgedacht. Darüber haben wir letzten Sonntag nachgedacht. Und Jesus selbst, er ermahnt die Gläubigen, nicht darauf aufzupassen, dass sie ihr Heil verlieren. Darum geht es nicht. Worauf er sie aufmerksam macht, ist es, dass sie in den guten Werken, die sie als Gemeinde jetzt Philadelphia tun, verbleiben und damit ihnen dann auch diese Krone oder der Siegeskranz verliehen wird als Einzelne. So zwei sehr wichtige Realitäten müssen wir nach der heutigen Predigt kennen. Diese zwei Realitäten müssen uns ganz bewusst sein als Menschen, die regeneriert sind, als Menschen, die wiedergeboren sind, die zu Jesus Christus gehören. Erstens, ihr Lieben, der Herr Jesus ist am Kommen. Keine Frage. Der Herr Jesus ist am Kommen. Seine Wiederkunft für uns als Gemeinde ist nahe. Sind wir bereit, diesem Herrn zu begegnen? Sind wir bereit? Die zweite Realität ist die des Preisgerichts für einen wiedergeborenen Menschen. Wir alle müssen da durch. Werden wir beschämt werden vor Christus, weil wir nichts an guten Werken vorzuweisen haben? Oder werden wir diese lobenden Worte aus dem Mund unseres Königs und Herrn Jesus Christus hören? Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zu der Freude deines Herrn. Geh ein zu der Freude deines Herrn. Möge der Herr Jesus Christus sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Amen.